So sollte jedes Interview sein. Trifft ein 0815 CDU-Bundestagsabgeordneter auf einen gut informierten, kritischen Journalisten, sieht der CDU-Abgeordnete ziemlich alt aus. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über ein Interview, das der CDU-Haushaltspolitiker, langjähriger CDU-Haushaltspolitiker Christian Haase geführt hat im Phoenix. Aufhänger ist der Bundeshaushalt 25, da kommt natürlich lauter Kritik aus der CDU, muss ja auch so sein, nur leider hat diese Kritik nicht immer sonderlich viel Substanz, wie dieses Interview gleich zeigt. Wenn ihr aber wissen wollt, was Kern dieser Einigung ist, dann möchte ich euch einmal hinweisen auf diesen Artikel hier im Geld für die Welt Newsletter. Der letzte Lindner-Haushalt. Der Ampelhaushalt steht, aber für die Bahn wird die Einigung unnötig teuer. Das sind die Details. Link packe ich euch hier rein und auch unter das Video. Checkt das gerne aus. Über den Geld für die Welt Newsletter könnt ihr mich auch unterstützen, wenn ihr meine Arbeit hier in Textform Newsletter oder in Videoform hier auf YouTube unterstützenswert findet. Das freut und ehrt mich. Checkt das gerne, wie gesagt, aus. Nun aber wollen wir keine Zeit verlieren, gehen gleich rein ins Phoenix-Tagesgespräch. Christian Haase zum Haushalt 25 am 19.08.24. Film ab.
Phoenix-Tagesgespräch über den Haushaltsentwurf für nächstes Jahr der Bundesregierung mit Christian Haase. Der ist haushaltspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Wahlkreis Höxter, Gütersloh-Lippe. Schönen guten Tag, Herr Haase.
Guten Morgen.
Herr Haase, spielen wir mal Zukunftsdomino. Sie sind Finanzminister. Was hätten Sie beim Haushalt 2025 anders gemacht?
Naja, ich wäre schon anders angefangen. Ich glaube, der Fehler war schon, dass man kein Eckpunkteverfahren durchgeführt hat. Das heißt, der Bundesfinanzminister bzw. das Kabinett hätte sich frühzeitig auf die Rahmen für die einzelnen Ministerien festgelegt und innerhalb der Rahmen hätten die Minister dann ihre Anmeldungen machen können. Das ist unterblieben und insofern ist dieses Spiel schon schlecht angefangen und deswegen endet es auch schlecht. Und das hat was mit der Einigungskraft innerhalb dieser Regierung zu tun. Es gibt keine einheitliche Idee mehr, wie es in Deutschland weitergehen kann. Wir wissen, dass wir in einer Wirtschaftskrise stecken. Wir müssen die Wirtschaft wieder in Gang kriegen, denn wenn in der Wirtschaft nicht gearbeitet wird, wird es auch keine Einnahmen, die die Arbeitnehmer zahlen, die die Unternehmen zahlen geben. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir am Ende auch Geld ausgeben. Und diese Regierung kümmert sich viel ums Geld ausgeben, aber hat keine Ahnung davon, wie auch Geld wieder verdient werden kann.
So, okay, der Punkt, dass die Ampel zu wenig gegen die Wirtschaftskrise macht, ne, dem können wir ihm ja zugestehen. Der erste Punkt war natürlich gleich falsch, nach dem Motto, es hätte keine Vorgaben für die Minister gegeben. Das wurde sehr prominent gemacht. Hat Christian Lindner Minister genau, Ressort genau den Vorgaben gemacht und gesagt, die sollen das bitte einhalten. Es wurde presseöffentlich lang und breit besprochen, dass das dann beispielsweise nicht gemacht wurde, weil gerade die SPD-geführten Ressorts, die SPD-Minister rund 25 Milliarden mehr wollten, als Lindner den eigentlich vorgegeben hatte. Also so zu tun, als wäre jetzt der Haushalt Chaos, weil es keine Vorgaben gab. Sehr billiger Punkt, Herr Haase.
Das Geld verdienen, wie würden Sie es dann machen? Mehr Geld zu verdienen für den Haushalt.
Naja. Schon mal ein geiler Ansatz, ja. Nicht einfach gleich groß irgendwie selbst ins nächste Thema überleiten, sondern gut, er macht hier eine Ansage. Ja, die Ampel hätte irgendwas, würde etwas schlecht machen. Dann gleich mal sagen, wie würde er es selber machen, ja? Guter Ansatz.
Ja, wir müssen eine Unternehmenssteuerreform machen. Also wir müssen überlegen, was hemmt im Augenblick in Deutschland die Wirtschaft. Das ist Bürokratie, das kostet erstmal nicht. Herr Lindner hat mehrfach darauf hingewiesen, dass es in Deutschland einen starken Bürokratieabbau geben muss. Er ist in der Regierung, die Regierung selbst tut aber zu wenig an dieser Stelle. Also ich glaube, da gibt es viele Dinge, die auch gar nicht so viel kosten an der Stelle, die das Land aber deutlich entlasten könnten.
Mhm. Okay, also Bürokratie, ne, das ist ja so eine alte Floskel, kann man immer sagen, stimmt immer, kann jeder immer zustimmen, ja. Aber was genau, sagt er nicht. Ja. Ist er dafür, Bagatellsteuern zu streichen, weil die viel Aufwand in der Erhebung machen, aber wenig Einnahmen bringen? Gut, ja, bin ich sofort dafür, nur dann sinken natürlich auch die Steuereinnahmen. Unter der Schuldenbremse erzeugt das ein Problem. Okay, ja. Für mich in Ordnung. Das ist nämlich der Punkt, den er macht. Unternehmenssteuerreform sagt er auch nicht wie. Und mal ehrlich, ne? Also Bürokratie weg, Unternehmenssteuer runter, das ist ja so eine alteinstudierte neoliberale Floskel. Wirklich billig, nochmal. Also er glaubt, er kann hier mit ein paar Stammtischphrasen durchs Interview kommen. Da hat er sich allerdings geschnitten.
Jetzt habe ich gehört, Sie würden gerne mehr einnehmen, aber Sie haben gar nicht gesagt, dass Sie weniger ausgeben wollen. Das heißt, kürzen würden Sie gar nicht unbedingt.
Natürlich muss gekürzt werden. Also wir brauchen einen Konsolidierungsplan für den gesamten Haushalt. Bei Verteidigung ist es sicherlich etwas so, da haben wir einen Nachholbedarf. Das will ich mal ein wenig vor die Klammer stellen, aber in allen anderen Bereichen muss deutlich überlegt werden, können wir uns das angesichts der haushaltspolitischen Rahmenbedingungen in Zukunft noch leisten? Und
also ich will mal sagen, ne, Infrastrukturinvestitionsstau von Gewerkschaftsseite und von Industrieseite geschätzt auf 400 bis 600 Milliarden Euro. Und der CDU-Haushaltspolitiker meint, überall muss gekürzt werden, außer bei Verteidigung. Interessant.
Da kann ich jetzt nicht einen Bereich einfach rausnehmen und sagen, ja, die CDU.
Zumal in der Wirtschaftskrise. Infrastrukturstau, Wirtschaftskrise, CDU ist der Meinung, es muss überall gekürzt werden, außer bei Verteidigung. So.
Oder eine neue Regierung würde an der und der Stelle sparen. Ich glaube, es muss überall gespart werden und wir brauchen eine neue Priorisierung.
Auch geil die Argumentation. Ich glaube, es muss überall gespart werden. Woran es festmacht, weiß man nicht.
Habe ich Sie jetzt gerade richtig verstanden? Das heißt, Sie würden mit der Gießkanne kürzen, also die Gießkanne rückgängig machen. Also über alle Ressorts hinweg, sagen wir 10%, zack, wird gekürzt.
Der Rasenmäher, einmal überall drüber fahren.
So einfach würde ich es mir nicht machen. Wir müssen uns die einzelnen Programme und deren Wirkung ansehen an der Stelle. Wir haben viele, viele Förderprogramme, die in der Abwicklung unheimlich bürokratisch und kompliziert sind.
Herr Hase, Sie sind ja haushaltspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Das heißt, Sie haben, sind sehr tief in der Materie drin. Geben Sie uns doch gerne mal drei konkrete Dinge, wo Sie aus Ihrer Sicht und wo die Union dann kürzen würde, wenn sie wieder an der Macht wäre.
So nämlich, ja.
Naja, wir haben das Beispiel Bürgergeld. Das Bürgergeld ist vollkommen falsch aufgestellt worden. Es sind keine Anreize da, zu arbeiten. Wir müssen das Lohnabstandsgebot an der Stelle auch wieder einhalten. Und die FDP hat ja da an der Stelle Vorschläge gemacht. Das ist ein vernünftiger Weg, den man weiter überlegen muss an der Stelle.
Drei kurze Hinweise. Die CDU hat der Einführung des Bürgergeldes zugestimmt. Lohnabstandsgebot ist selbst vom arbeitgebernahen Wirtschaftsinstitut, Institut der deutschen Wirtschaft, bestätigt, wer arbeitet und alles beantragt, was ihm zusteht, hat immer mehr als derjenige, der nicht arbeitet. Lohnabstandsgebot ist gegeben, wenn er sagt, müsste man wiederherstellen, tut es ja so, als wäre es nicht mehr da, doch ist gegeben und er hat gesagt, es gibt keine Anreize mehr zu arbeiten. Ja, da ist ein Satz, den muss man gar nicht widerlegen, weil der ist ja ganz offensichtlich falsch, ja. Wäre das nicht der Fall, gäbe es keine Anreize mehr zu arbeiten, müssten ja die Empfänger im Bürgergeld, wenn da Milch und Honig fließt, massenhaft zunehmen. Turns out, seit Einführung des Bürgergelds sind so wenig Menschen wie seit, was war das, 10 oder 15 Jahren nicht mehr aus dem regulären Arbeitsmarkt gleich ins Bürgergeld, weil sie beispielsweise ihren Job hingeworfen haben. Zahlen, Daten, Fakten. Ich weiß, immer nervig. Ich weiß, es tut mir leid, Herr Hase.
Dann müssen wir gucken, was wir an anderen Stellen haben. Wir haben immer noch die Frau Paus, die Familienleistungen aufstocken will. Da ist sie auf dem falschen Dampfer. Wir müssen die jetzigen Leistungen, die da sind, vielleicht besser zugänglich machen. Aber da können wir uns im Augenblick nicht leisten, noch etwas obendrauf zu legen.
Auch interessant, CDU will nicht mehr Geld für Familien, vor allem nicht für arme Familien. Das können wir uns nicht leisten. Wir können uns leider den Kampf gegen Kinderarmut nicht leisten. Ja, Kinder müssen leider arm bleiben. Liebe Grüße, ihr Christian Hase. Ist leider so. Der Witz ist hier vor allem, es ist ja nicht mal im Bundeshaushalt 25 vorgesehen, dass die Kindergrundsicherung eingeführt wird. Ja, es ist lediglich vorgesehen, dass die Ausgaben für den Kinderzuschlag zum Beispiel steigen, weil mehr Familien, rund 100.000 Familien mehr den Kinderzuschlag, der den ganzen Zeit schon zusteht, jetzt beantragen. Das wäre gar kein Aufwuchs, wenn die Familien, denen das ja schon vorher zugestanden hätte, in den Jahren vorher, das auch da schon beantragt hätten. Ja? Also da zu glauben, das wäre ein Aufwuchs, den die CDU hätte verhindern können, ist falsch. Ja? Wir haben in den Jahren zuvor auch CDU geführt, Familien um ihren Anspruch auf Familienleistungen gebracht, weil sie nicht wussten oder bei der Bürokratie nicht durchgeblickt haben, dass sie dieses Recht auf dieses Geld haben. Ist ja generell im Sozialstaat so. Und ungefähr rund ein Drittel aller Sozialleistungen werden nicht abgerufen. Ja, das ist ein großer Skandal. Da geht es um Milliarden, die armen Familien fehlen. Darüber sollten wir reden und nicht immer diese elendigen anderen Kürzungsdebatten.
Also das sind grundsätzlich Beispiele, wo man überlegen muss, was können wir uns in Zukunft noch leisten und wo haben sich vielleicht auch Fehlentwicklungen ergeben. Mhm.
Also zwei Kürzungen fallen ihm ein, ne? Drei hat er schon nicht hinbekommen. Ja. Ich sage ja, er sieht sehr schnell alt aus, wie man jetzt im schönen Standbild sieht.
Es waren zwei. Bleiben wir gerne bei den beiden. Es sind beide Sozialleistungen, wo Sie kürzen würden. Beim Bürgergeld haben Sie also einerseits gesagt, nur noch mal, dass wir das alle klar haben. Ich habe das eben noch mal nachgeschaut. Der Bürgergeldsatz ist 563 Euro plus Miete. Ist das aus Ihrer Sicht zu viel?
Ja, wir stellen fest, dass in nicht allen Bereichen auch die Inflation oder dass mehr als die Inflation ausgeglichen wurde. Zu viel oder zu wenig. Das Existenzminimum muss in Deutschland gewährleistet sein. Das steht auch sicherlich CDU und CSU da an der Stelle. Was wir sagen, es muss punktgenauer werden. Es gibt viel zu viele Leute, die halt grundsätzlich arbeiten könnten, die aber nicht arbeiten gehen. Und da müssen wir uns viel stärker darauf konzentrieren, dass die Zahl der Hilfeempfänger reduziert wird an der Stelle. Und das wird insgesamt auch dann eine Entlastung an der Stelle bringen.
Es geht Herr Hase, jetzt habe ich mich natürlich auch darauf vorbereitet, dass Sie das sagen würden, Herr Hase. Das heißt, ich habe auch da noch mal nachgeschaut. Es gab zwischen Februar und Dezember 2023, Achtung, 16.000 Bürgergeldempfängern, denen der Regelsatz gekürzt wurde. 16.000. Sie und die Union erzählen ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder, dass das viel Geld bringen würde, wenn man weniger Bürgergeld zahlen würde und wenn man härter ranginge. Bei 16.000. Da werden Sie aber nicht Milliarden einsparen können.
Das ist ja auch gar nicht das Ziel, an der Stelle Milliarden einzusparen und damit den Haushalt zu sanieren, sondern das ist das Signal, wenn man sich an Regeln hält, bekommt man Hilfe und kann wieder in Arbeit gehen. Und wer sich nicht an die Regeln hält, muss damit rechnen, dass gekürzt wird. Und das ist das, was die Regierung rausgenommen hat. Herr Heil war auf dem Weg zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Und ich glaube, das muss man den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die schließlich Steuern zahlen und das Geld finanzieren müssen, am Ende auch sagen, dass es immer besser ist, arbeiten zu gehen in Deutschland, als auf ein Bürgergeld zu setzen. Mhm. Und deshalb kann es nicht angenehm sein, sich in eine Lage zu begeben, wo der Staat einfach dann am Ende dafür zahlt.
Mhm. Also ganz vieles dazu zu sagen. Vorneweg gute Arbeit dieses wirklich pfiffigen, vorbereiteten Journalisten. So sollte es immer sein. Zum Bürgergeld gab es jetzt ganz, ganz viele schräge Sachen. Ja, erstmal dieses am Ende wieder, ja, also der Steuerzahler, dem muss man schon vermitteln, dass es sich weiterhin lohnt zu arbeiten. Ja, es lohnt sich weiter zu arbeiten, wenn man hat mehr. Es darf nicht zu angenehm sein. Nochmal, Bürgergeld ist Existenzminimum, hat er zwei Sätze vorher gesagt. Da ist nichts dran angenehm. Man ist der absolute einkommensmäßig und vom sozioökonomischen Status her Bodensatz der Gesellschaft. Ja, man ist ganz unten. Man kann sich am allerwenigsten leisten. Und da ist nichts dran angenehm. Dieses Bild, was da immer gezeichnet wird von Milch und Honig, ist völlig falsch. Und weil er hier das Thema Inflation angesprochen hat und nach dem Motto 2024 sei der Bürgergeldsatz ja viel zu hoch gewesen, also deutlich mehr erhöht worden als die Inflation, das wird jetzt ja permanent immer erwähnt. Eine Grafik, sagen wir vielleicht zwei, die das widerlegen. Und zwar die hier. Hier sehen wir von 2021 an, wie sich der Bürgergeldsatz entwickelt hat und wie viel für den Inflationsausgleich erforderlich gewesen wäre. Und wir sehen, ja, bis 2024 ist die Inflation immer deutlich schneller gestiegen als der Regelsatz. Der ist immer nachgezogen. Im Jahr 2022 wurde er nur um lächerliche 3 Euro erhöht, obwohl hier die Inflationsrate zwischenzeitlich bei 10% lag. Heißt, hier wurde das Existenzminimum permanent entwertet, ja. Erst im Januar 2024, als der Bürgergeldsatz dann von den 502 auf 563 Euro angehoben wurde, war er einmal über dem, was quasi für in den Inflationsausgleich nötig gewesen wäre. Ja, nach 3 Jahren Entwertung des Existenzminimums. Und um das nochmal klar zu haben, hier, dass das hier kurz darüber liegt, ne, kompensiert nicht diese ganzen Verluste hier, diese ganze eingezeichnete Fläche ist Kaufkraftverlust in den Jahren vorher. Das sehen wir an dieser Grafik. Harte Jahre. Kaufkraftverluste und Gewinne von erwerbslosen Bürgergeldempfängern pro Jahr. 2021 wurde das Existenzminimum um 160 Euro entwertet, 2022 um 445 Euro, 2023 um 407 Euro. Macht insgesamt also schon ein Minus von fast 1000 Euro, das wir hier haben. Und im Jahr 2024, wenn man ausgeht, dass im Jahresschnitt die Inflationsrate, die bürgergeldspezifische, ne, weil da ist beispielsweise Miete aus den Sätzen rausgerechnet, bei 2,8% liegt, haben wir einen Kaufkraftgewinn von 145 Euro. Der kompensiert nicht mal das Jahr 21 komplett. Jahr 22 und 23, diese Verluste an Kaufkraft beim Bürgergeld bleiben nach wie vor intakt. Ja. Über diese Zeit gesehen ist also nach wie vor die Inflation schneller gestiegen als das Existenzminimum. Das wurde real inflationsbereinigt entwertet. Wer was anderes sagt, erzählt Quatsch. Leider wird in den wenigsten Interviews darauf hingewiesen, weil dann immer die Story fällt, ja, jetzt ist ja der Bürgergeldsatz höher gestiegen als die Inflation. Also, das muss man jetzt wieder einfangen und vorne alle eine Nullrunde. Sorry, wir haben die 3 Jahre davor noch nicht kompensiert. Extrem wichtige Info.
Zur Wahrheit gehört auch, dass auch dieses Kabinett Verschärfungen für Arbeitslose beim Bürgergeld eingeführt hat. Zu dem zweiten Punkt, die Familienleistungen haben Sie angesprochen. Da haben Sie eben gesagt, die würden wir nicht aufstocken. Die Union war ja auch mal die Partei für Familien. Wenn ich Sie richtig verstehe, halten Sie die Leistungen, die für Familien in Deutschland gezahlt werden, zu üppig oder zumindest für üppig genug, wenn ich das verstehe?
Ich halte sie für zu kompliziert. Letztendlich kommt es doch darin, dass die bedürftigen Familien in Deutschland auch Geld haben, um für ihre Kinder etwas Gutes zu tun, dass sie gefördert werden und unterstützt werden können. Wir haben aber so viele Familienleistungen in Deutschland, die teilweise gegeneinander aufgerechnet werden, teilweise nicht gegeneinander gerechnet werden. Und ich glaube, dieses ganze System muss man vom Kopf auf die Füße stellen und den Familien zielgenau helfen. Und das ist unsere Linie.
Christian Haase, vielen Dank. Herr haushaltspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, vielen Dank hier im Phoenix-Tagesgespräch.
Wie gesagt, ein sehr, 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 sehr gutes Interview. Diese letzte Antwort auch nochmal klar gemacht, was für Schwätzer das sind, die da teilweise von der CDU, aber auch von anderen Parteien seit Jahren im Bundestag sitzen, im Haushaltsausschuss sitzen und null Peilung haben. Es geht nie um makroökonomische Einflüsse. Dann sagen die immer pauschal, ja, es muss überall gespart werden, es muss überall gespart werden. Fragt man wo, haben die keine Ahnung, haben die keine vernünftige Antwort oder flüchten sich in solche Ausreden wie jetzt, dass sie sagen, ah ja, weniger Geld wollen wir den Familien nicht geben, wir finden es nur zu kompliziert. Nee. Der hat vorher gerade gesagt, da muss gespart werden. Den geplanten Aufwuchs von Paus findet er zu viel. Also hat der Phoenix-Journalist es völlig richtig interpretiert. Sie sagen, es soll weniger werden. Sagen Sie mal wo. Und er kommt nur mit zu kompliziert und und Bürokratie und überhaupt. Ja. Vorgeführt. Herr Haase, es tut mir leid, Sie wurden leider vorgeführt. Kompliment, großes Kompliment an den Phoenix-Journalisten. Tut gut und ist auch wichtig, dass wir hier mal was Positives herausstellen. Wir hatten zuletzt ja einige Interviews, wo auch ich die journalistische Leistung in Frage gestellt habe. Ich muss sie leider häufig in Frage stellen, wenn man zum Beispiel im ZDF-Morgenmagazin einem Christian Dürr alles durchgehen lässt. Aber hier ist das nicht passiert. Moderator war vorbereitet, tippitoppi, alles wunderbar, gerne mehr davon. Und man sieht ja auch gleich den Unterschied, ne? Dass eben dann der Interviewte alt aussieht und nicht einfach unhinterfragt seinen Quatsch loswerden kann. Sehr, sehr gut. Wie fandet ihr das? Schreibt es in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Checkt den Geld für die Welt Newsletter aus. Ich freue mich, wenn ihr mich darüber unterstützt. Und wenn ihr natürlich beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.